nicht abgesprochen, wir haben nicht vorher über irgendwelche Dinge gesprochen, sondern jeder Einzelne hat sich vorbereitet mit Gott. Und als wir dann in Regina waren, es fing schon alles übernatürlich an, schon vom Flug, ne? Es war schon alles übernatürlich irgendwo, das ist direkt mal, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wieso ich aufhören soll. Also wir waren am Flughafen, Conny hatte alles vorbereitet, war super. Sie hat einen ganzen Bogen gehabt, alles gebucht, etc., auch mit Dackel gebucht, also kein Dackel, aber mit Ruby. Also wir haben einen Dackel und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist gut, das schau dir jetzt mal an, das machen wir auch. Und dann kamen wir in München an, die wussten überhaupt nicht, dass wir mitfliegen wollen. Die wussten überhaupt nicht, dass wir mit Dackel noch mitfliegen wollten, also mit Ruby. Sie fanden uns gar nicht, sie wussten gar nicht, dass wir angemeldet werden. Was? Ja, die Sitzplätze nicht. Ja, also es war sehr, sehr goldig an diesem Tag. Und ich guckte immer nur auf die Uhr und sagte, naja, wir müssen ja dann irgendwann mal rein, ne? Wir müssen ja irgendwann mal... So, und dann bekam ich einen Anruf aufs Handy. Normalerweise habe ich das Handy immer ausgestellt. Jetzt auch. Und da war jemand dran. Seine Stimme kannte ich, aber ich kannte die Person nicht. Also ich wusste, es ist schon öfters mal in irgendwelchen Veranstaltungen gewesen, aber ich, ja. Und er fragte mich, du Harald, seid ihr schon in Kanada, oder? Sag ich, nee, wir sind noch in München im Flughafen und hier gibt es so ein paar Komplikationen. Und ich habe dann eher so erwartet, am Telefon so Mitgefühl. Und er sagte mir dann am Telefon, oh Halleluja, preis den Herrn, wow, das ist ja cool. Also ich fand es gar nicht cool. Ja, und dann sagte er, du, wo steht ihr jetzt? Sag ich, ja, also es gibt da irgendwie Probleme mit Kredit oder mit Hund oder ich habe gar keine Ahnung im Endeffekt, aber es gibt einfach nur Probleme und Ja, das ist doch gut, preis den Herrn. Dann möchte ich dir einfach nur sagen, geh zum Business, zu dem Flugmanager oder zu dem Flymanager und bestell First Class, 3 Plätze. Am Telefon, so da an der Ohrmuschel dran, sage ich, wie bitte, was? First Class? Ja, bestell bitte First Class. 3 Plätze. Sei First Class. Und waren dann bei diesem Manager und der guckte und sagte, ja, die hätte er frei. Und dann sage ich, oh, preis den Herrn. Der Typ sagte mir am Telefon, gib deine Kreditkarte. Sag ich, Und er sagt weiter, du, noch bevor ihr in Kanada seid, ist das Geld auf deinem Konto. Aha. Ja, Conny war dabei, ne? Und dann, ihre Augen werde ich auch nicht vergessen. Harald, was machst du? Ja, ich war ja genauso außer mir. Irgendwo. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld über die Kreditkarte abbuchen lassen. Aber es war wunderbar. Er sagte mir erst einen Preis und dann hat er nochmal einen Nachlass auf diesen Preis gehabt. Es war einfach nur die Gegenwart Gottes. Einfach nur die Gegenwart Gottes. Ich hatte keine Möglichkeit von dann in Kanada zu gucken, ob das Geld drauf ist. Aber als ich zurück war, war es drauf. Es war bereits am nächsten Tag verbucht. Das ist Gott. Und wir hatten einen fantastischen Hinflug. Das kann man nicht anders sagen. Also wir haben, glaube ich, kaum geschlafen auf dem Hinflug. Wir waren nur beschäftigt, im Essen. Es war so furchtbar. Schön. Komm mal. Ich glaube, also sowas habe ich noch nie geflogen. Ja, also wunderbar. Also, und dann Kanada. Und dann waren wir in Kanada. Und im Endeffekt vom ersten, den wir treffen durften, und für den wir ein Wort hatten, da fing irgendeiner von uns dreien an zu erzählen, oder zu reden. Und du hast bei deinem Gegenüber einfach nur gespürt, er war am Wasser. Er fragte immer wieder, Nico, habt ihr was? Oder hast du ihm was erzählt? Oder was habt ihr weitergegeben? Nichts. Und da war diese Einheit da. Und seitdem wir jetzt wieder zurück sind, ja, die Zeit ist dann ja auch vergangen wie im Flug, aber trotzdem war sie für mich ziemlich lange. Also wir müssen unbedingt wieder weg. Wir müssen unbedingt wieder unterwegs. Wir müssen für den Herrn unterwegs sein. Also das darf ich euch schon mal sagen. Wir werden wieder Kanada fliegen, das hat der Herr schon gesagt. Ich habe nur noch keinen genauen Termin, aber ich denke, er kommt. Ja, preis den Herrn. Ja, und dann dieses zweite Lied, was du gesungen hast heute. Du warst viel zu schnell am Umziehen. Also du hättest ruhig in den nassen Klamotten stehen bleiben können und hättest nochmal singen können. Aber dieses Lied, als du dieses gesungen hast, das ging runter wie Öl. Und da wollte ich gar nicht drüber reden heute Abend. Aber es erinnert mich an Psalm 92. Und da sage ich mal, mache ich ein ganz großes Fass auf, denn ich sage nur die letzten paar Worte von dem Vers 11, frisches Öl, mit frischem Öl gesalbt. Ich spreche heute Abend nicht über den Psalm 92, aber als du dieses Lied gesungen hast, da ging in mir das Herz ganz weit auf und der Herr sprach, dieses Lied müssen wir heute Abend noch einmal singen. Noch einmal für uns, ganz persönlich, für Deutschland und die Welt, insgesamt. Diese Worte, die wir dort gesungen haben, wir müssen sie in Gemeinden hineinsprechen, wir müssen sie in Christen hineinsprechen, zur Stärkung, zur Auferbauung. Das ist so gewaltig, das Lied. Und das erinnert mich an die Worte, mit frischem Öl gesalbt. Eine frische, eine neue Salbung. Da spreche ich irgendwann die Tage darüber. Eine neue Salbung. Wir brauchen jeden Tag eine neue Salbung. Soweit sei es mal gesagt. Wir brauchen, ja, 92, 11. Ja, wir brauchen jeden Tag eine neue Salbung. Für das, was uns der Herr aufgetragen hat. Wir brauchen nicht die Salbung von mir oder vom Helmut, den Esel mal zuerst genannt, also mich, oder vom Helmut oder hier vom, ja. Wir brauchen eine neue Salbung. Wir dürfen uns nicht irgendwo an einer Salbung dranhängen, sondern ich brauche eine neue Salbung. Ich muss mich ausstrecken zum Vater. Jeden Tag neu, damit ich die Aufgaben, die der Herr für uns, für den Dienst uns gegeben hat, dass dieser Dienst ein Segen für Gott ist. Es soll nicht ein Segen für mich sein, es muss ein Segen für Gott sein. Denn das, was wir bekommen, ist von Gott. Und das, was wir weitergeben dürfen, das ist für dich und für mich. Und ich sage immer wieder, da sitzen macht Spaß. Ich müsste dort sitzen und zuhören. Ich müsste einfach nur empfangen und möchte mehr von dem, was mir der Heilige Geist sagt oder was er uns sagt in seinem Wort. Leben im Licht. Da steht in Epheser 5. Leben im Licht. Dieses Leben im Licht ist aufregend und unbeschreiblich. Ich kann sagen, unbeschreiblich schön, aufregend und manchmal auch sehr schwer. Wir sollen leben im Licht. Wir waren mal, ich war mal, jedenfalls, ich weiß es von mir auf alle Fälle, ich war mal in der Finsternis, bis das Licht mein Leben erfrischte. Auch wenn das viele Jahre her ist und doch zwischendrin immer wieder suchen, das Licht immer wieder im Licht wandeln. Das lässt sich so einfach lesen und dann lässt sich auch so einfach Amen zu sagen, ja, den haben wir ja schon so oft gehört, Epheser 5. Ja, das macht Spaß, das zu lesen, ja, das ist so. Aber dann im Leben zu stehen, Leben im Licht, dieses Licht zu sein und aus dir herauszustrahlen. Es ist nicht immer einfach. Steffi und ich, meine Frau, Steffi lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Es ist immer mehr, dass ihr jetzt mitkommt, preist den Herrn. Und die letzte Kur, die ich hatte, jetzt in Cuxhaven, die wurde aufgrund verschiedener Umstände von dem Arzt abgesagt oder abgeblasen. Unser Dackel war erkrankt. Und da hieß es, 3,5 Wochen lang Tierarzt oder Tierklinik war immer so 135, 140 Kilometer einfach entfernt von uns. Und so waren wir mit unserem Dackel da mehrfach da und wir haben gedacht, wir verabschieden uns von unserem Dackel, das war's. Das ist so dieser Urlaub oder Kurlaub oder wie auch immer, dass wir uns verabschieden. Ja, ist ja 14, ne, und dann kann man ja auch mal gehen, ne, so in der Art, als Hundejahre. Ne. Es war sehr interessant, was auch da der Herr gemacht hat. An manchen Tagen ist Steffi gar nicht mitgefahren, weil es ihr einfach zu schwer war ums Herz. Und dann hatten wir dort in der Tierklinik du bist aus der Not heraus in die Tierklinik gefahren. Und dann drehte der Herr diese ganze Anspannung. Was ist mit unserem Dackel? Und er machte daraus einen segensreichen Tag. Da kam erst eine junge Dame zu uns und hat den Hund untersucht. Und dann sagte sie, da kommt gleich ein Arzt. Der schaut sich ihren Dackel an. Und die Dame fragte mich dann im Beisein von einer guten Freundin oder geistlichen Mitarbeiterin, der Kerstin, sagen Sie, Sie sind Harald Borisch? Sag ich, ja, ich bin Harald Borisch, hatte mich ja angemeldet. Nee, das ist jetzt gar nicht so wegen dem Dackel, sondern ich wollte nur fragen, Sie sind Harald Borisch? Sag ich, ja. Also Jörg Harald Borisch? Sag ich, ja. Stehe ich verkehrt? Habe ich was verkehrt gemacht oder habe ich was verkehrt ausgefüllt? Nein, aber ich habe Sie in YouTube schon gesehen und ich wollte Sie unbedingt mal sehen. Ja, und der Arzt, der will Sie jetzt auch sehen. Sag ich, mein Dackel oder mich? Ja, Ihren Dackel natürlich. Aber ja, okay. Und dann kam dieser Arzt, der hat sich dann erstmal ganz toll um unseren Hund gekümmert. Das war mir auch erstmal das Wichtigste. Und dann meinte er, wissen Sie noch, wer ich bin? Sag ich, nein, ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal Erinnerung an Ihr Gesicht, ich weiß es nicht. Und dann sagte er, wissen Sie, waren vor 3 Jahren in Hamburg und haben meine Mutter besucht im Krankenhaus und sie haben für sie gebetet. Und die Ärzte haben sie aufgegeben. Sie hatte im Endstadium Krebs. Und sie haben für sie gebetet. Und ich war nicht begeistert davon, dass sie da waren. Die ganze Familie auch nicht. Und wir haben gesagt, ja, den Hokuspokus hätten wir auch zu Hause veranstalten können, was sie dort in der Klinik gemacht haben. Aber meine Mutter wollte sie ja. Ich muss meiner Mutter unbedingt erzählen, dass sie da sind. Da sage ich, wie bitte? Meine Mutter lebt. Sie hat eine ganz tiefe Phase durchgemacht und hat immer an ihren Worten festgehalten, die sie von Gott bekommen haben für sie. Und das hat unser gesamtes Leben verändert. Da habe ich gefragt, was heißt das, ihr gesamtes Leben verändert? Unsere ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Unsere ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Und deswegen, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, ich habe ihren Namen gehört. Ich habe gelesen, wer kommt heute als Notfall? Da habe ich gelesen, Besitzer Boris Harald. Da habe ich gesagt, Boris Harald. Ich kenne diesen Mann. Gott geht gigantische Wege. Ich war mit Kerstin unterwegs im Süddeutschen, im Hochschwarzwald, und da durften wir für eine Frau beten, 70 rum, ganz schwer mit dem Laufen, wirklich schwer mit dem Laufen, hat schon ein versteiftes Rückgrat bekommen und verschiedene andere Situationen in ihrem Leben schon erlebt. Und wir wurden gerufen über eine gute Bekannte von ihr und wir sagten zu, dass wir einfach für sie beten. Und sie da war da, wir haben sie noch nie vorher gesehen und lag auf dem Sessel, guckte uns freundlich an und sagte, ach, ich glaube an Gott und es ist so schön, dass ihr da seid und ich erwarte jetzt ganz viel. Und haben wir gesagt, ja, wir erwarten noch mehr. Wir erwarten noch mehr. Und dann haben wir sie gefragt, ich hatte den Eindruck, habe Kerstin gesagt und ich habe das laut gesagt, wir sollten jetzt erst einmal unsere Hände fragen, dürfen wir die Hände auf deine Beine legen? Nicht auf die Hose, sondern auf die Beine. Und sie kam wieder, sie ist erst weggegangen, kam wieder, hatte kurze Hose angehabt, konnten wir die Hände auf die Beine legen. Und wir fingen an, für diese Frau zu beten in Sprachen. Und sie war so goldig und sie sagte, ich verstehe jetzt gar nichts. Und dann haben wir gesagt, das ist gut so. Der Feind auch nicht, denn er versteht kein Sprachengebet, aber wir beten gerade für Heilung und dass jetzt, in diesem Moment, das Wasser fließen muss. Das Wasser muss jetzt aus den Beinen heraus. Kerstin und ich waren Augenzeugen, ihr Mann und sie selbst. Sie saß auf dem Stuhl, der Stuhl wurde unter ihr nass, so floss das Wasser aus ihren Beinen heraus. Wir durften wieder für sie beten, und haben dann die Versteifung des Rückgrates vor uns genommen. Und haben gesagt, sag mal, der Herr sagt mir, du und dein Mann, ihr habt früher gerne getanzt. Ja, das war mal, aber jetzt geht das schon lange nicht mehr. Und der Herr sagt dann immer so einen komischen Spruch, preis den Herrn. Und ich sag dir dann auch immer, sage ich, oh, preis den Herrn. Und sie guckte mich an und er guckte mich an und sagte, da kann ich aber jetzt noch nicht sagen, preis den Herrn. Sag ich, doch, preis den Herrn. Sag ich, kannst du mal deine Frau nach oben nehmen? Und sie ist aufgestanden, schon viel leichter wie sonst. Und dann, wir haben das sogar kurz gefilmt. Dann hat er sie an die Hand genommen, so wie man eben den Tanzpartner führt. Und hat den berühmten so einen schönen Walzer getanzt, mit ihr, gemeinsam. Und dieses Tanzen ging seit Jahren überhaupt nicht mehr. Das ist Gott. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist der Heiler. Nicht wir, nicht irgendein Mensch, er ist der Heiler. Und wir dürfen uns dort mit hineingeben. Wir waren bei einer anderen, sehr bekannten Evangelistin, ich würde mal sagen, sie ist mit ihrem Mann eine sehr bekannte Evangelistin oder meistens war er der, der gesprochen hat, aber sie sind sehr, sehr bekannt. Und wir haben schon so viele Wunder auch da erleben dürfen. Wir waren wieder in Süddeutschland, waren in irgendeinem Hauskreis und durften einfach nur erleben, wie der Herr, ja, für uns war das noch relativ neu. Ich weiß, es gibt es überall und jeder erlebt so von denen, die ich kenne. Goldstaub plötzlich in den Händen oder Gold in den Haaren oder. Ist schön, ja, gefällt mir. Aber wir durften das mal selbst live auch erleben. Bei Personen, wir hatten 2 Tage befreiende Seelsorge Und es war so eine Gegenwart des Heiligen Geistes dort. Wir hatten uns vorgenommen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir hatten uns vorgenommen, an diesen zwei Tagen, wir nehmen 5 Leute, befreiende Seelsorge, haben genügend Zeit. Hatten wir uns so nicht vorgenommen. Wir hatten vorgenommen, der Plan sah ganz anders aus. Alle 20 Minuten kommt jemand anders und nach 2 Stunden haben wir dann erstmal Pause, 5 Minuten. Die erste Pause, wir fingen an um 10.30 Uhr. Die erste Pause nach 10.30 Uhr war 17 Uhr. Und wir hatten gedacht, die Menschen waren alle da, die wollten alle Gebet, aber an dem ersten Tag waren nur 5 da, mit denen wir beten konnten und befreien durften und erleben durften, wie der Heilige Geist dort, ja, ich sag mal, hineingeschlagen hat und Menschen befreit hat, geheilt hat. Und am nächsten Tag genauso. Und dann am Abend die Abendveranstaltung. Und in diesem Raum, wenn, also ich kann mich schwer erinnern an euren Raum, Klaus, da unten, wo die Garage ist, da geht es ja nochmal die Treppen runter irgendwo. Also der Raum war vielleicht ein etwas kleiner wie euer Raum, der erste ohne die Treppenstufen. Und dann, wenn da wirklich gequetscht waren, dann waren da 22 Leute drin. Und da musste man ja noch atmen. Und an dem Abend waren etwas mehr wie 40 da, an dem ersten Abend. Und wir durften einfach nur erleben die Gegenwart Gottes. Wir haben noch nie, das sagte auch die Hauskreisleitung, sie haben so etwas noch nie in dieser Form erlebt. Befreiung, Befreiung und nochmal Befreiung in. Oder aus verschiedenen Dingen. Gott macht frei. Leben im Licht ist ein kleiner Unterschied. Leben im Licht. Ich glaube, wir, du und ich, wir sind von dem Herrn in unterschiedlichster Art und Weise, sind wir berufen zu unterschiedlichsten Werkzeugen. Nicht jeder von uns kann reden, nicht jeder von uns kann vielleicht offen oder frei reden, nicht jeder wird sich vielleicht öffentlich hinstellen und beten, nicht, aber der Herr weiß, was du für eine Aufgabe hast. Und wenn ihr dort im Gebet seid, ich freue mich, dass Katharina da ist, erinnert mich auch an viele, viele Jahre zurück. Ich glaube, 14 oder 15 war das. 15 oder 14. Ja, da hast du mich dann übersetzt ins Rumänische. Und wir durften auch dort, ja, unterschiedlichste Dinge erleben, aber auch Heilung. Wir waren zusammen in Rumänien. Wir waren in unterschiedlichsten Begebenheiten zusammen und haben gebetet für irgendjemanden. Aber an einen besonderen, den vergesse ich nie. Der lag in seinem Bett und es hieß, er war überfahren worden. Ja? Und es hieß genauso, er kann nicht mehr aufstehen. Ist korrekt? Geht nicht mehr. Und wir waren da. Markus war dabei. Und wir durften einfach für diesen Mann beten. Und wir guckten das Elend an. Nicht das Elend, wie der Mann dort im Bett lag, sondern das ganze Elend drumherum. Es waren Menschen, man nannte sie Zigeuner oder so ähnlich, aber sie wussten noch nicht mal, ob sie Zigeuner waren oder was für eine Richtung von. Aber die Menschen von außerhalb wussten, dass diese Menschen der letzte Abschaum sind. Und deswegen durften sie auf einer ehemaligen und dürfen heute noch auf einer ehemaligen Bleifabrik ausharren. Auch Wasser kriegen sie von dort. Also wertschätzend doch, ne? Absolut so. Aber Gott ist so. So, und dann durften wir für diesen Mann beten und er entschuldigte sich schon vorher und sagte, es tut mir leid, ihr seid so wunderbar und ich danke euch, dass ihr da seid, aber ich kann nicht zu eurem Sonntaggottesdienst kommen und ich würde so gerne zu Janschi kommen, ich würde einfach erleben, miterleben. Es war irgendwann Sonntag, ich glaube, du hast mich angehauen und sie sagte zu mir, die Katharina, dreh dich mal um. Da ist der Mann, für den wir gebetet haben. Guck mal, der steht im Lobpreis. Das ist Gott. Er war überfahren worden. Die Ärzte haben ihn aufgegeben. Er durfte zu Hause vegetieren im Bett. Und wir durften einfach nur im Glauben beten. Hände auflegen im Glauben. Weißt du, ich glaube, ich gehöre da nicht, oder ich bin da nicht so der Einzelne oder der Typ. Am liebsten habe ich es, wenn Menschen während des Gebetes aufstehen und jubeln. Halleluja, ich bin gesund, ich bin heil. Das habe ich am allerliebsten. Aber lebe ich nicht so in dieser Form, nicht regelmäßig, aber immer wieder. Und Gott tut etwas, heute noch, hier und jetzt, auch heute Abend. Und der Eindruck, den Helmut hatte, den Gott ihm gegeben hat. Und für die heute Abend gebetet worden sind, es beginnt Heilung heute und diese Heilung wird sich fortsetzen. Und ihr werdet es spüren. Und ich bitte euch, ihr kennt Helmut, sagt ihm, die kleinste Veränderung, sagt nicht, ach Helmut, ach, es ist nur ein kleiner Fingernagel, so groß ist gut geworden. Ihr seid hergekommen mit einem ganzen Rücken, der schmerzt. Gott heilt eure Rücken, er heilt sie und er ist es. Streckt euch aus, streckt euch aus. Für viele wird gebetet, für viele von euch wird gebetet. Auch für dich, Klaus, wird gebetet. Und wir beten weiter, weil das, was Gott in dir angefangen hat, es ist noch nicht beendet. Weißt du, kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern. Da haben wir hier gestanden dieses Jahr und durften... Nein, letztes Jahr, Entschuldigung, ist schon wieder so weit her. Haben wir hier gestanden und durften für Israel beten, für die beiden, dass ihr nach Israel fliegt. Ich wusste, dass du kommst, weil Helmut hat es gesagt. Habe ich gesagt, oh, das ist gut, spare ich mir eine Nachricht auf Handy. Ja? Ist auch gut. Denn ich soll dir sagen vom Herrn, ich soll euch sagen vom Herrn, egal, was in deinem Körper gerade ist, es ist nicht von ihm. Und er wird dich heilen. Und er wird dich gebrauchen in Israel. Und du wirst in Israel sein. Und du wirst kleinere Freizeitgruppen mitnehmen. Es ist nicht nur beten, es ist tatsächlich ausgehen, unterwegs sein, das Land. Und höre bitte genau, prüfe es in Jesu Namen. Segnet das Land. Segnet es. Nehmt Salböl mit oder kauft es dort. Und wenn ihr unterwegs seid, dann fangt an, dieses Salböl auf die Straßen von Jerusalem zu verteilen. Und egal, wie viele Flaschen Salböl draufgehen, verdünnt es nicht. Wie bei Befreiung, Länderbefreiung. Da reicht ein Salböltropfen auf 5 Liter Wasser. Aber der Herr sagt, ihr sollt es nicht verdünnen. Ihr sollt es pur auf die Straßen von Jerusalem ausgießen. Und der Herr wird euch dabei segnen. Er wird euch dabei segnen. Ihr werdet in einer neuen Hülle und in einem neuen Zustand herauskommen. Ihr müsst das prüfen, du musst das oder ihr müsst das Gott geben. Und das Wichtigste ist, wenn Gott euch bestätigt, dann wird er euch auch relativ zeitnah einen Flug nach Israel geben. Und Freunde, Bekannte und alles andere, mögen auch Christen dabei sein, werden sagen, ihr dürft ja nicht jetzt hinfahren. Das geht gar nicht. Der Herr wird durch dich, Klaus, etwas verändern. Und durch dich, Annemarie. Weil du wirst einige jüdische Frauen umarmen. Und sie werden heil werden. An Körper, Geist und Seele. Prüft das. Aber bereitet euch darauf vor, ihr werdet nach Israel fliegen. Wie bitte? Preist den Herrn. Warte nicht nur. Er wartet. Weißt du, mein geistiger Papa, Paul Werisch, aber ich glaube, ich brauche dir nichts zu erzählen. Du bist alt und erfahren und jung genug. Du weißt sehr viel. Aber mein geistiger Papa hat mir mal erzählt, das und das und das. Und ich habe gesagt, ja, cool, geistiger Papa, Paul Werisch, war eine tolle Zeit. Und ich habe mich dahingesetzt zu Hause und habe gespannt wie ein Flitzebogen und habe gesagt, ja, der Teppich muss ja mal kommen, er muss ja nicht rot sein, aber braun, vielleicht blau oder vielleicht irgendwie, aber er muss bis zu meiner Haustür kommen. Ich wartete und wartete und wartete. Paul rief mich an und sagte, halt, warst du eigentlich schon unterwegs? Sag ich, nein, ich warte auf die Prophetie, ich warte noch. Wie bitte, was? Hast du nicht gehört? Sag ich, doch, ich habe es geprüft. Was hat der Herr gesagt? Er hat ja gesagt. Ah, schön. Und was machst du zu Hause? Ja, auf. Ja, was? Auf? Den Teppich warten? Benzingeld? Auf was wartest du? Fahr los im Glauben. Pack deine Sachen oder pack sie gar nicht, sondern fahr los. Und der Herr wird dir zeigen, wo du hinfahren wirst. Das war so wie so ein freundlicher Tritt in den Hintern. Ich kann das nur für mich reden. Ich bin da so ein bisschen, ja. Und dann dieses Erleben. Ich habe mich dann losgemacht. Ich habe zu meiner Steffi damals gesagt, Steffi, ich fahre los. Wie, hat da jemand angerufen? Sag ich, nein. Ja, aber dann weißt du doch gar nicht, wo du hinfährst, sag ich. Hast du dein Auto vollgetankt? Sag ich, nein. Ich fahre jetzt los. Ich hatte früher noch einen Caddy. Der war viertelvoll. Aber Caddy, der schafft was weg. VW, kennst du ja, ne? Ja. Und dann bin ich einfach losgefahren. Habe gesagt, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit. Hab Paul angerufen und sage, Paul, ich bin jetzt unterwegs. Was nervst du mich? Kam als Antwort. Fahr los. Und irgendwann kam ein Anruf. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Und ja, preis den Herrn, sag mal, hast du eine Möglichkeit, mal in unsere Gemeinde zu kommen? Sag ich, du, ja, ich bin gerade unterwegs Richtung Kassel. Gerade habe ich Kassel hinter mir gelassen, jetzt geht's Richtung Göttingen. Oh, preis den Herrn, wir wohnen zwischen Göttingen und Hannover. Sag ich, ja, cool. Ja, du, ist es ein bisschen unverschämt, aber hättest du heute noch Zeit? Sag ich, oh, das trifft sich gut, ja, ich habe heute Zeit. Und dann war ich an diesem Tag, heute ein paar Stunden später, anderthalb Stunden später, durch den Stau war ich dann zwischen Göttingen und Hannover. Und als ich dann dorthin kam, schon viele Jahre her, stand ich vor diesem Mann und er wusste, glaube ich, nicht, was ihm dann geschah. Ich fing einfach an, Rotz und Wasser zu heulen. Ich war so ergriffen und habe ihm erst einmal gesagt, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil das Problem bei Ihnen besteht schon seit anderthalb Jahren und 14 Tagen und ein paar Stunden. Er guckte mich an mit solchen Augen und sagte, woher wissen Sie das? Und der Herr sagte mir, ich sollte mich bei ihm entschuldigen, weil ich nicht gehört habe, dass der Herr diesen Weg segnet und ebnet. Ihr Lieben, wenn wir prophetische Worte bekommen, mag es manchmal sehr komisch sein, du kannst skeptisch sein, du kannst sagen, Mensch, der hat wohl einen Spleen, ist alles in Ordnung, kriege ich öfters gesagt. Aber frag den Herrn, was ist deine Aufgabe? Frag ihn, wo hast du dich die ganze Zeit für ausgestreckt und wartest darauf, dass er etwas in deinem Leben tut? Du wartest darauf. Am Sonntag war ich in einer Gemeinde, jetzt am Sonntag, nochmal ein Abschiedssonntag war das, anders kann man es nicht nennen, ein lieber Pastor, ein brasilianischer Pastor, der viele Jahre in Deutschland gedient hat, er lebt jetzt schon seit anderthalb Jahren wieder in Brasilien, war jetzt kurzzeit auf Stippvisite wieder in Frankfurt. Und dann kam so kurzfristig eine Anfrage, du halt, wir sind in Frankfurt, hast du Zeit, kannst du kommen? Und ich guckte und sagte, nee Herr, ich kann gar nicht kommen, ne? Ich bin ja ganz woanders am Predigen, ich kann gar nicht, es geht gar nicht. Und schrieb dann seiner Frau schon oder wollte schreiben und dann sagte er, Herr, hast du das mit mir abgemacht? Sag ich, nein, aber ich habe doch den Termin. Und es geht doch dahin, in die Gemeinde zum Predigen. Also ich wurde erwartet am Sonntag in Oslo, also auch nicht so weit. Von hier fliegst du 2,5, 3 Stunden. Und er sagte, nein, du bleibst da. Es wird jemand gefunden, der für dich einspringt. Du fliegst ein anderes Mal hin. Und dann war ich am Sonntag da. Es war eine wunderbare, kleine, klitzekleine Gemeinde, also wirklich kleine Gemeinde. Ihr seid eine große Gemeinde, da stehen 20 Stühle. So groß ist die Gemeinde. An Facebook haben sie dann 800 und dann auf dem anderen Handy-Telefon schauten, preisen Herrn, Emmelindo hat es mir nicht vorher gesagt. Und dann sagte, hast du noch ein Grußwort für Brasilien? Hast du noch ein persönliches Wort für? Da sage ich, ja, ich glaube nicht für deine Gemeinde, es sind für verschiedenste Gemeinden, habe ich ein Wort. Und ich durfte dieses Wort einfach nur weitergeben. Ich weiß, es war der Herr und der Herr rührte an. Auf der anderen Seite des Telefons waren 5 Gemeinden, insgesamt 12.885 Leute oder 87 Personen waren anwesend. An diesem Sonntag. Gott redet, Gott plant. Und Ermelindo rief mich am Abend noch einmal an und sagte, Harald, dieses Wort an unsere Leiterschaften nach Brasilien und an Christen in den Gemeinden, das war wie ein Fingerzeig Gottes. Und wieder war ich am Wasser. Und wieder war ich am Wasser. Und er sagte einfach nur, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen an dem Tag ans Kreuz gekommen sind. Gott ist am Wirken, ihr Lieben, nicht nur in Brasilien, er ist auch in Deutschland am Wirken. Und ich glaube, wir müssen ganz neu aufstehen in Deutschland, egal wie groß, wie dick oder wie dünn deine Gemeinde ist, es ist vollkommen egal. Aber das Wichtigste ist, dass die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde wohnt und dass jeder einzelne von euch wirklich in Christus ist, dass er sagt, ja, ich lebe in diesem Licht, ich bin von der Finsternis ins Licht gekommen und ich erlebe seine Gegenwart. Da steht in Epheser, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Semikolon, müsste man dick unterstreichen, deckt sie viel mehr auf. Wie bitte, was steht da? Ihr könnt es selbst nachlesen. Epheser 5, deckt sie vielmehr auf in Vers 11. Ihr könnt euch davon überzeugen. Deckt sie vielmehr auf. Einige von euch sind berufen, die Finsternis aufzudecken, ihr Lieben. Da gehörst nicht nur du zu, sondern deine Frau oder Helmut und Conny und selbst du. Du bist Lobpreiser. Ich habe dich noch nie so singen hören. Es war und ist eine Freude. Und ich glaube, ich muss dich irgendwann mal abwerben. Ich habe ja schon so viele andere Dienste, ich muss hier prophetische Worte noch weitergeben oder dort beten oder dies oder jenes machen. Und der Herr macht dann mal so. Und dann spricht er zu mir und sagt, Entschuldigung, ich habe das nicht ganz verstanden, Harald. Was hast du gesagt? Du? Du nicht. Ich. Ich gebe dir diese Worte. Ich gebe dir diese Eindrücke. Ich gebe dir diese Dinge. Und das sprichst du weiter. Ist eine kleine Verschiebung der Arbeit. Und ich muss einfach nur sagen, ja, es stimmt. Ich habe mir drei geistliche Leiter genommen, die bei uns in der Ecke wohnen. Und habe gesagt, ich möchte Buße tun. Ich. Vergiss es einfach. Kauf die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Prüf dich jeden Tag neu vor dem Herrn. Prüf dich jeden Tag neu. Und ich glaube, das kann, ich will das gar nicht auf euch münzen, ihr seid ja ganz anders. Ich sage, das ist einfach nur ein Zeugnis von mir. Oder auch von meiner Frau, darf ich auch so sagen. Und wir haben gesagt, wir möchten die Zeit wirklich auskaufen. Der Herr hat mir dann einen ganz anderen Text dazu gegeben, aus, wenn ich Epheser 5, 16 lese und kauft die Zeit aus. Ja, da geht es ja hier noch ein bisschen weiter, aber dann gab er mir aus dem bekannten Gebet, was wir immer beten, Vater unser Gebet, gab er mir, Gottes Wort ist unser tägliches Brot. Aber dann steht in Matthäus 6, 11, gib uns unser tägliches Brot. Was steht da drauf? Unser wöchentliches oder monatliches Brot? Nein, unser tägliches Brot. Also jeden Tag neu. Und dann komme ich doch schon wieder Richtung Psalm 92. Und der Herr sagt mir, und das sagt er schon sehr lange, Harald, für jeden Dienst, jeden Tag neu. Und das spreche ich nicht nur zu mir, sondern zu allen geistlichen Leitern, die anwesend sind oder Leiterinnen. Geht nicht mit der alten Salbung, die ihr bekommen habt, einher, sondern streckt euch jeden Tag nach dieser neuen Salbung aus. Jeder Tag neu müsst ihr eure Hände ausstrecken. Jeder. Wenn ich jetzt die Geister der Leiterinnen und Leiter aufstehen lasse, stehen vielleicht 4, 5 Leute auf. Vielleicht 6, 7. Aber im Endeffekt dürfte jeder Einzelne aufstehen, weil jeder von uns hat eine Aufgabe in Christus. Jeder. Ob du für deine Nachbarin oder du oder. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Und wenn du diese Aufgabe gestern ausgeführt hast, preis den Herrn, dann brauchst du heute eine neue Salbung, dann brauchst du morgen eine neue Salbung. Du brauchst immer eine neue Salbung, du brauchst sein Wort jeden Tag neu. Habt ihr mal versucht, mit dem Schraubenzieher, mit so einem schönen Schraubenzieher, so eine Schraube rauszudrehen aus der Decke? Geht alles gut, wenn du Leiter und wenn du das Werkzeug dazu hast. Aber wenn du so einen Schraubenzieher hast, der so verknoppelt ist, da kriegst du keine Schraube raus. Du brauchst Werkzeug. Neues Werkzeug. Und so, wir sind Werkzeuge in Christus. Wir sollen Täter des Wortes sein. Wir sollen Menschenfischer sein. Und wenn wir Menschenfischer sein sollen, dann müssen wir jeden Tag neu uns ausstrecken nach dieser Güte und nach dieser Kraft Gottes. Also jeder Einzelne ist hier berufen, jeder Einzelne. Und hier möchte ich, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, aber ja, du, wir haben Zeit, ich hoffe, du auch. Aber ich möchte dich jetzt bitten, dass du nochmal nach vorne kommst. Ich weiß, du hast dich gerade umgezogen, aber sing doch nochmal dieses Lied. Ich bin auch ganz kurz still, wenn du singst. Ich singe dann einfach mit, aber sing doch bitte dieses. Und ich bitte euch, sing dieses Lied noch einmal. Und wenn... Ja, das Schöne. Das, ja. Preis den Herrn. Und bevor er das singt, muss ich euch fragen. Der Herr hat mir dazu etwas gegeben bei diesem Lied. Und es ist schön, dass Siegfried, ne? Christian, ja, ich wusste, ich war schon wieder auf einem anderen Namen. Es tut mir leid. Ist nichts mit dir. Halleluja. Aber ich sollte ihn nochmal fragen, ob er das Lied singt. Aber der Herr sagte mir, wenn er ja sagt. Ich könnte dir das jetzt nachbabbeln, aber du kannst es mir glauben oder lässt es. Aber ich hörte Gott sagen, er wird sagen, ja, ich werde das noch einmal singen. Weil der Herr mir einen Eindruck oder einen Druck gegeben hat, es nochmal zu singen. Also prüf das vor dem Herrn. Aber das bekam ich gesagt. Bevor du anfängst, hat der Herr gesagt, heute, an diesem Tag, und wir machen das, ich weiß nicht, wie oft du jetzt da bist und wie oft wir dieses Lied diese Woche noch singen, aber an jedem Abend werden wir Salböl auf jeden Einzelnen weitergeben, ein Tropfen. Nicht ich komme zu euch, sondern ihr kommt nach vorne. Nur wer einen Tropfen Salböl haben möchte, kein Zwang. Das ist wie beim Abendmahl. Dann gucken nicht 20 Leute auf die eine Person, die übrig geblieben ist, und wie, du gehst nicht nach vorne. Nur wer sich angesprochen fühlt und sagt, ja, ich möchte eine neue Salbung. Es ist nur ein Symbol für heute. Morgen ist ein neuer Tag, übermorgen der nächste. Streckt euch aus nach dieser frischen, neuen Salbung in Gott, in Christus, dass ihr neu seid, dass ihr erfrischt seid. Danke. Kauft diese Zeit aus und ich habe gesagt, Herr, kommt ein ganz anderer Kontext jetzt, den du mir jetzt hier reingibst. Es müsste doch hier weitergehen. Ja, und er sagt, lies das oder gib das so weiter. Er hat mir Worte gegeben, gib unser tägliches Brot, also gib uns jeden Tag diese frische Salbung, gib uns jeden Tag dieses tägliche frische Brot. Hier geht es um mehr als nur ein Laib Brot. Physische Nahrung für unseren Körper ist geistliche Nahrung, die von ihm kommt, die von Gott kommt. Und diese Art von Nahrung erhalten wir durch unser geistliches Gehör. Hören wir? Hört ihr? Ihr betet mit Gott? Ihr habt stille Zeit? Also ich gehe mal von fast jedem aus, dass er das hat. Vielleicht hat jemand nicht. Aber ich ermutige euch, streckt euch im Gebet danach aus. Gott wird euch so antworten, wie ihr mit ihm sprecht. Ob ihr ihn anschreit, er ist nicht schwerhörig, er hört euch. Ob ihr ganz leise redet, er hört euch. Und er wird zu euch in dieser Stimme oder in dieser Stimmlage oder in einer ganz wunderbaren Stimme zu euch reden. Und ihr werdet diese Stimme erkennen. Es ist nicht irgendeine Stimme, es ist nicht irgendeine Stimme von irgendeinem Nachbarn oder, sondern es ist die Stimme, mit dem ihr jeden Morgen oder Tag über zusammen seid, mit dem Herrn, mit der Herrlichkeit. Und er gibt euch ein ganz feines geistliches Gehör. Und hier sagt er, ganz egal, ob du jetzt noch unter ein Rauschen im Ohr leidest, er ist der Heiler. Der Herr sagte, sag es ihm, ich, dein Gott, ich bin's nicht. Der Herr sagt es zu dir, ich, dein Gott, werde dich heilen. Ich werde dich wiederherstellen. Ich kann dir diesen Glauben nicht abnehmen. Ich lebe meinen Glauben. Ich weiß, was Gott an meinem Körper schon alles getan hat. Und für mich, für meine Frau, ist es nach wie vor immer wieder Wunder, auch wenn wir auf dies oder eine noch warten. Aber ich bin nicht ungeduldig. Ich sage, Herr, ich könnte morgens beim Zähneputzen mir in den Spiegel schauen und sagen, Mensch, die Löcher, die müssen jetzt endlich mal gefüllt werden. Ne? Oder. Und ich könnte sagen, ja, wenn ich aufstehe oder mich hinknie, dann stehe ich auf wie ein 90-Jähriger. Ja, ich könnte darüber klagen. Ich knie sehr oft und dann stehe ich auf wie ein 90-Jähriger. Ist mir vollkommen egal, was andere denken. Aber ich weiß, mein Gott hat mir gesagt, er wird mich wiederherstellen. Er wird mich heilen. Und daran glaube ich, daran halte ich fest. Daran halte ich fest. Und das ist für mich das Entscheidende und Wichtige. So wie er mir das tägliche Brot gibt. Und das Leben im Licht bedeutet, oder was bedeutet das Leben im Licht? Wir leben mit Gott, und ich hoffe, dass wir das tun, in einer engen Beziehung. Und sein Geist spricht Wahrheit in unseren Geist. Lieben, wir müssen mehr uns ausstrecken nach dem Vater. Es ist schon eine Weile her, aber dieses Jahr war ich in einer ganz anderen Gemeinde und wir durften für viele beten. Und dann zeigte mir der Herr noch eine Person, für die ich beten sollte, und habe dann so in die Menge hinein gerufen, dein Nachbar, könntest du mal aufstehen? Guckten sich ein paar an, sagten, nee, du weißt schon, wen ich angesprochen habe. Ich habe dich doch genau angeschaut. Du bist der Nachbar von ihm. Ja, steh mal auf, aber ich weiß jetzt schon, was kommt. Ja, du willst jetzt für meinen Nachbarn beten. Sag ich, gibt es da Einwände? Nö, aber ich soll einfach nur sagen, ich bringe ihn hier zu der Veranstaltung und ich gehe auch wieder mit zu der Veranstaltung. Also wir gehen auch wieder. Aber er hat schon viel Gebet bekommen, er braucht kein Gebet mehr. Weil er macht das Gespielchen auch nicht mehr mit. Es sind immer die Doofen, die Kranken, die sichtbaren Kranken, für die gebetet wird. Und wie oft habe ich Hoffnung gehabt und wie oft ist nichts passiert. Und dann sagte der Herr wieder diese Worte, oh, preis den Herrn. Und ich sagte, Herr, das willst du jetzt nicht, dass ich das jetzt hier antworte. Doch. Und da war der Pastor, der guckte auch schon ein bisschen. Und ich sagte, oh, preis den Herrn, Halleluja. Die Gemeinde wurde ganz still. Die beiden Herrschaften standen auf. Der Pastor kam auf mich zu, hat mir liebevoll gesagt, das geht so gar nicht. Und die beiden gingen. Und ich warte nur darauf, dass ich den Platz räumen sollte, und er sagte, du darfst noch was sagen und dann ist aber Schluss. War klar und deutlich. Die beiden gingen. Er humpelte weg, Der eine, der andere hat ihn gestützt. Und so in der Mitte des Ganges fing der Typ dann an zu schreien. Ah, ah, mein Fuß, ah, mein Fuß. Oh, sag ich, preis den Herrn, Halleluja. Und der Pastor, das geht jetzt zu weit. Dann sag ich, bevor du mich rausschmeißt, frag doch mal, warum er Schmerzen hat. Sag ich, weißt du, dein Fuß, den hast du nicht seit ewig, den hast du seit vielen Jahren, etwas mehr wie 10 Jahre, als dir dieser Fuß abgenommen worden ist, nicht durch Zucker. Und seitdem hast du da vorne nichts mehr, außer so einen Stumpf. Da sind keine Phantomschmerzen mehr. Selbst wenn es Phantomschmerzen wären, waren die nie so stark. Und der Typ drehte sich um und sagte, ja, das stimmt. Da sage ich, dann würde ich mal versuchen zu denken. Und der Pastor, dem reichte es dann und sagte, Harald, es reicht jetzt. Und dann habe ich mich tatsächlich da hingesetzt und sagte, ich entschuldige mich. Ich höre und das, was ich höre, rede ich. Und habe zu ihm gesagt, weißt du, vielleicht musst du mal deinen Schuh ausziehen. Vielleicht passt der Fuß ja gar nicht mehr in diesen kleinen Schuh hinein. Er zog seinen Schuh unfreiwillig aus, das heißt sein Kollege. Er hatte so einen braunen Socken an. Das, was man von Weitem schon sehen konnte, der gute Mann, der ihm den Schuh auszog, er hatte immer die Kappe da vorne gesehen, glatt. Da war kein Zeh mehr dran. Und plötzlich bewegte sich der Socken und da kam ein dicker Ömmes, da kamen die anderen Zehen hervor. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Niemand anders. Es ist Gott. Und dann sage ich, nimm den Schuh mit, der gehört der Krankenkasse. Erst wenn du den Schuh mitnimmst, glauben sie dir, dass du geheilt bist. Die Krankenkasse glaubt erst nach ein paar Jahren, hat sie geglaubt, dass ich von Asthma befreit worden bin. Nicht vom Arzt, von Gott, vom Herrn. Ich habe dieses ganze Asthma-Programm über Jahre, ihr müsst mal meine Frau fragen. Ihr kennt sie ja, fragt sie. Jahre bin ich zu dem Lungenfacharzt nach Bad Homburg. Er hat mir ein Cortison und ein blödes Medikament nach dem anderen verschrieben. Aber ich wusste, Gott hatte mich geheilt. Ich habe die brav mit nach Hause genommen. Beim Cortisonspray wusste ich, ich brauche es nur zu nehmen, wenn ein Schub da ist. Und habe ich gesagt, Herr, muss ich diese Tabletten fressen? Ja. Setz sie nicht ab, wie es viele dann tun. Iss sie weiter, bis der Arzt feststellt, weswegen futtern sie eigentlich diese Tabletten noch. Und dann brachte ich ihm so 2 Tüten voll mit Cortisonspray. Und er sagte, wann sie einkaufen? Sag ich, nö. Ich wollte mir jetzt nur das Ergebnis von Ihnen abholen. Ja, Bursch, ich verstehe überhaupt nicht, was Sache ist. Aber Ihr Asthma, sag ich, Entschuldigung, es ist nicht mein Asthma. Ja, aber das Asthma ist weg. Ich weiß nicht, wieso und warum. Das können in dieser kurzen Zeit diese Medikamente überhaupt noch nicht getan haben. Sie haben Asthma seit Ihrer Kindheit. Sag ich, ja, das Leid kenne ich schon seit meiner Kindheit. Aber es ist nicht mein Asthma. Und jetzt ist es geheilt. Also schon Jahre zurück liegt das. Ich nehme überhaupt nichts mehr. Und die Krankenkasse sagt mir, ja, Bursch, die müssen aber zum Asthma-Kontrolle und. Einmal Krankenkasse, immer Krankenkasse. Also ich bin Krankenkasse, ne? Ja, und dann habe ich erst meine Medikamente dahin gebracht. Dann kam der Bericht vom Arzt. Und dann war es klar, auch für sie sichtbar, Gott heilt. Ihr Lieben, hier höre ich heute Abend auf. Aber er ist der Heiler. Und jeder Einzelne, der von euch heute in der Erwartung nach vorne gekommen ist, nicht weil ich zu faul war, zu euch zu kommen, sondern weil der Herr sagte, ihr solltet nach vorne kommen. In dieser Erwartung nehmt diesen Tropfen Öl. Er wird euer Leben, jede Zelle eures Lebens verändern. Jede Zelle wird er verändern. Und ihr werdet es spüren. Ihr werdet vielleicht aber auch die Angriffe des Feindes spüren. Denn er gibt sich damit nicht einfach zufrieden. Aber was sagt uns Epheser? Gehen wir ein paar Verse weiter. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Lest mal. Ihr sollt sie anlegen, ja, finde ich ganz nett, aber ich ziehe sie gerne an, diese Waffenrüstung, jeden Tag neu. Weil nur anlegen, drüberlegen kann der Wind wegpusten. Aber wenn ich im Wort Gottes stehe, wenn ich in seiner Liebe drin stehe und mir sage, danke Herr, dass du mich reinigst, danke Herr für dies oder jenes und ich strecke mich. Er gibt mir Kraft, die ich benötige. Ich bete nicht für Menschen, die mir sagen, Herr Harald, kannst du dafür beten, dass meine Kraft neu zurückkommt? Und so, ich bete gerne für dich. Ja, und dann steht er da oder steht sie da und dann sage ich, oh Herr, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment ihr oder ihm die ganze Kraft, seine Kraft nimmst. Nimm ihm seine Kraft, nimm ihr seine, ihre Kraft. Nimm du diese Kraft. Es ist nicht unsere Kraft, die uns erhält, es ist deine Kraft in uns. Und diese Kraft erhält uns, diese Kraft bringt uns durch, diese Kraft wird uns unbesiegbar machen. Wir werden Speerspitzen spüren. Wir werden Angriffe des Feindes erleben. Aber er kann uns nicht besiegen. Irgendwo anders steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Wie viel Raum sollt ihr ihm geben? Ein Fingernagel? Keinen. Amen.